Guten Morgen zusammen. Das war schon eine steile Aussage, die wir da gerade gesungen haben, ne? Ich werde dir Raum machen, damit du all das tun kannst, was du möchtest. Das sind immer so Sätze, die mich anspringen in manchen Liedern, weil die so absolut sind, so bis wirklich hinten gegen gehen. Aber der Herr hört solche Lieder, wenn wir sie ihm von Herzen singen, und er wird uns sicher dabei helfen und segnen. Israel war nach 70 Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen und sie hatten angefangen, Gottes Tempel wieder aufzubauen. Das Zentrum des geistlichen Lebens. Aber dann waren Feinde gekommen. Feinde von außen, die Samariter vor allen Dingen, aber auch Feinde von innen, Gleichgültigkeit und dergleichen. Und hatte alles zum Stillstand gebracht. Und hatten den Bau des Reiches Gottes, des Hauses Gottes, lahmgelegt und den Segen Gottes ausgebremst. War schon eine ziemlich schlimme Zeit. Jetzt saß seit 18 Jahren, etliche von uns haben das Alter noch gar nicht erreicht. Seit 18 Jahren sah es so aus, als ob es so weitergehen würde. Als ob das Haus des Herrn in Trümmern liegt, brach liegt, keiner danach fragt, keiner sich drum kümmert. Und dann schickt Gott 3 Propheten. Die 3 Propheten, die nach der Gefangenschaft von Gott nach Israel gesandt werden. Haggai, Sachaja und Malachi. Und Haggai, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Haggai hatte das Volk Gottes angesprochen, hatte sie ermahnt und hatte sie auch gleichzeitig ermutigt, die Arbeit am Haus Gottes wieder von Herzen in Angriff zu nehmen. Sich wieder darum zu kümmern. Und er hatte die Worte gesagt, seid stark. Von diesem Tag an will ich segnen. Und so hatte Haggai angefangen zu predigen. 2 Monate nachdem er angefangen hatte zu predigen, kam ein weiterer Prophet hinzu. Und das ist der Prophet Sachaja. Und auch er hatte eine Botschaft an das Volk. Manches überschneidet sich, aber lange nicht alles. Haggai hat 2 Kapitel, der Sachaja hat 14. Die werden wir aber heute nicht alle Wort für Wort lesen. Lass uns noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Wir möchten dir danken, dass du dein Wort zu uns sendest und dass du durch dein Wort genauso zu uns reden möchtest, wie du damals durch die Propheten und das Alte Testament zu deinem Volk geredet hast. Herr, möge dein Wort auch bei uns auf offene Ohren fallen und auf offene Herzen, dass wir hören und verstehen und umsetzen, was du zu uns sagst. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du dein Wort nimmst und dass du es in unser aller Leben anwendest, so wie du es möchtest. Amen. Am vergangenen Sonntag, da habe ich euch erklärt, was ein Fußballderby ist, oder habe ich denen erklärt, die es nicht wussten, was ein Fußballderby ist. Die nicht da waren, das ist, wenn 2 Mannschaften aus naheliegenden Städten gegeneinander spielen. Manchmal sogar aus der gleichen Stadt, wie zum Beispiel Hamburg und St. Pauli. Das sind 2 starke Mannschaften, und wenn die gegeneinander spielen, geht's heiß her. Denn die Fans, sind sich nicht unbedingt immer grün. Das sind besondere Situationen. Gestern Abend war zum Beispiel ein Derby, Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen. Und das nennt man das Rhein-Derby. 2017 im November, da hatten wir hier unseren Weihnachtsbazar vom Strickcafé und von der Coffeebar. Wir haben Sachen verkauft und wir haben Kaffee und Kuchen angeboten, und ich hatte keine Verantwortung. Und deswegen konnte ich zwischendurch immer mal wieder auf das Handy gucken. Denn an dem Tag war der 17. November, da fand auch ein Derby statt. Und zwar das die Mutter aller Derbys. Da müsst ihr schon googeln, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Und es war so, dass die eine Mannschaft nach 25 Minuten mit 4-0 zurücklag. 4-0 nach 25 Minuten in einem Spiel, was über 90 Minuten läuft. Das ist praktisch dann unaufholbar. Das Spiel ist für die eine Mannschaft gewonnen, für die andere Mannschaft verloren. Da hofft man nur, dass es nicht noch schlimmer wird. Ja, für meine Mannschaft war es eine einzige Katastrophe. Aber das Spiel ging weiter. Nach dem Schlusspfiff, nach 90 Minuten, stand es tatsächlich überraschenderweise 4-4. Das war für die eine Mannschaft wie ein Sieg, die aufgeholt hatten. Für die andere Mannschaft war es wie eine Niederlage, weil sie schon nach wenigen Minuten so hoch geführt hatten. Wie kann es sein, dass sich ein Spiel so dreht, so auf den Kopf gestellt wird? Das geschieht unter anderem durch eine Kabinenpredigt. Die Fußballer unter euch, die wissen, was eine Kabinenpredigt ist. Eine Kabinenpredigt ist eine emotionale, motivierende, feurige Ansprache des Trainers in der Kabine. Und die können manchmal ziemlich zornig ausfallen. Die können zu anderen Zeiten sehr motivierend und herausfordernd ausfallen. Und in dem Fall November 2017 hat es offensichtlich was gewirkt. In Israel sah es im Jahr 520 vor Christus nach einer weiteren Niederlage aus. 18 Jahre lang hatte sich nichts mehr getan und die Feinde waren immer noch da. Die Niederlage bahnte sich an durch eben diese Furcht vor den Feinden und auch die innere Gleichgültigkeit den Dingen Gottes gegenüber, die es sich mittlerweile entwickelt hatte. Was Israel jetzt in dieser Zeit brauchte, war eine neue Kabinenpredigt. Ein Motivationsschub, der ihnen sagte, Leute, Kopf hoch, es ist nicht alles verloren, der Sieg ist euch. Und genau das macht Gott durch den Propheten Zacharja. Der Vers, den die Leute, die unsere Gemeinde gegründet haben, über die Gemeinde gestellt haben, ist ein Vers aus Zacharja. Zacharja Kapitel 4, Vers 6. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht eines Menschen, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Natürlich, in ihrer Kabinenpredigt, in ihrer Motivationspredigt erwähnten die Propheten auch die Sünden und die Fehlpässe des Volkes. Die mussten zur Sprache gebracht werden, denn die ließen das Volk immer wieder straucheln. Aber ihr Anliegen war es, das Volk zu ermutigen, das Volk zu motivieren. Packt an, es ist nicht alles verloren. Und das tun sie. Wir haben letzten Sonntag durchgenommen den Propheten Haggai, der gesagt hat, Leute, seid stark, von diesem Tag an will ich segnen. Und jetzt kommt der Zacharja dazu und ermutigt sie mit dem Zuspruch, Leute, am Ende steht der Sieg Gottes, nicht durch Kraft oder nicht durch eure Macht, sondern durch seinen Geist wird es geschehen. Man kann die 14 Kapitel in Zacharja einteilen. Manche teilen sie in drei Abschnitte ein, manche in zwei. Ich möchte mich an zwei halten. Die ersten 8 Kapitel sind mehr Predigten, Visionen über die Gegenwart, also die Gegenwart damals, Gegenwart, wo Zacharja zum Volk gesprochen hat. Und dann die Kapitel 9 bis 14 sind eher eine Vorausschau auf das Kommen des Retters, des Erlösers, des Messias bis hin zu seinem zweiten Kommen, sein erstes und auch sein zweites Kommen. Lass uns in Kapitel 1 die ersten 6 Verse lesen. Im 8. Monat des 2. Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten, folgendermaßen. Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und die Propheten? Leben sie ewig? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, so dass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hat, uns zu vergelten, nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten? Hier erinnert der Prophet Sacharja das Volk Israel, dass es immer so kommt, wie Gott es gesagt hat. Ist eine Sache, die wir wissen, die wir oft in unserem Leben selbst erfahren haben und die wir doch manchmal verdrängen oder relativieren, zumindest in unserem Denken oder in unserem Hoffen. Sacharja sagt, es kommt immer so, wie Gott es gesagt hat. Die Vorfahren Israels zur Zeit des Sacharjas, ihre Vorfahren hatten Gottes Wort vernachlässigt. Gott hatte sie ermahnt. Sie hatten nicht gehört. Und Gott hat getan, was er gesagt hat, was er tun würde. Sie gingen in die babylonische Gefangenschaft. Genauso wie Gott es prophezeit hatte. Jetzt war Israel wieder auf dem gleichen Weg. Ging wieder in die gleiche Richtung. Sie vernachlässigten Gottes Werk. Gott ermahnte sie. Erinnerte sie, dass sie ihm treu sein mussten, dass sie ihm gehörten. Er erinnerte sie, dass er kommen wird. Und er fordert sie auf, ihre Wege gerade zu machen. Und Gott ermahnt sie hier nicht mit erhobener Faust, sondern er ermahnt sie hier mit mutmachenden Worten. Wir haben gerade gelesen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, so will ich mich zu euch kehren. Das ist doch eine Einladung. Das ist eine Ermutigung an ein Volk, was Angst hat vor den Feinden um sich her und was innerlich praktisch lau geworden ist. Offenbarung 2 sagt uns, wie Gott mit Lauheit umgeht. Was lau geworden ist. Weder kalt noch heiß gleichgültig. Wie geduldig und gnädig geht Gott mit uns um, wenn wir in solchen Situationen sind, wie das Volk Israel hier ist. Wendet euch wieder zu mir, dann werde ich mich auch wieder zu euch wenden. Was für eine Kabinenpredigt. Der Sacharja sagt hier, ihr lebt in geistlicher Teilnahmslosigkeit, aber fasst Mut, wendet euch zu mir und ich werde mich zu euch wenden. Und dann in den nächsten Kapiteln offenbart Gott dem Sacharja eine ganze Reihe von Visionen. Vor vielen Jahren haben wir Sacharja mal durchgenommen oder wer von euch es vielleicht in letzter Zeit gelesen hat, der wird merken, Mann, die sind schwer zu verstehen. Da ist so viel bildlich. Und wisst ihr was? Selbst der Sacharja hat das nicht alles kapiert. Und deswegen hat er immer wieder Fragen gestellt und Gott hat ihm einen Engel gesandt, der ihm dann einiges erklärt hat. Und wir haben heute zusätzliche Erklärungen durch den Rest der Bibel. Ein Ausleger fasst die 8 Visionen zusammen. Und ich habe seine Zusammenfassung nochmal zusammengefasst. Und es geht im Großen und Ganzen in diesen 8 Visionen darum, dass Gott Israel nicht vergessen hat. In den Visionen geht es darum, dass Weltmächte kommen werden, um Israel zu zerstören. Dass aber Gott das letzte Wort sprechen wird. Und dass Israel nicht zerstörbar ist, weil Gott auf seiner Seite steht. Dass es Israel wohlgehen wird, dass Gott Israel segnen wird, dass sie für Gott leuchten werden und dass sie Gottes Wort aufrichten werden. Also es sind 8 Visionen des Zuspruchs an das Volk Israel, an das Volk Gottes. Das ist im Großen und Ganzen eine Zusammenfassung von der Richtung, in die diese 8 Visionen gehen. Eine emotionale, eine mutmachende Kabinenpredigt, die Sacharja hier einem Volk gibt, das gerade so an der Niederlage schmeckt. Und das mehr oder weniger aufgegeben hat. Nicht so sehr, was die Politik anging, denn sie waren ja immer noch in ihrem Land, wohin sie zurückgekommen waren, aber was ihr geistliches Leben anging. Da hatten sie ziemlich zurückgesteckt, weil sie sich sagten, na ja, gut, das klappt alles nicht so, das funktioniert alles nicht so. Und dann hatte man aufgehört, dann hatte aufgehört zu bauen, dann hatte man aufgehört zu beten. Und dann hatte man die Hände in den Schoß und die Füße hochgelegt und alles war zum Stillstand gekommen. Man hatte resigniert durch den Druck von außen und innerlich war man gleichgültig geworden. Die Arbeit des Herrn lag brach. Da tat nichts, tat keiner mehr was. Und dann kommt der Sacharja mit diesen mutmachenden Worten. Und sagt hier, der Herr wird euch beleben. Weltmächte, die Feinde um euch herum, die Samariter oder auch die Weltmächte, Babylon. Oder zunächst mal Syrien, dann Babylon und die Weltmächte, die dann kommen werden, die werden euch nicht zerstören. Ihr werdet mein Licht sein. Ihr werdet euch an mein Wort halten und werdet ein Segen sein für die Welt. Also, mit anderen Worten, auch die Erfahrung, die wir in 2. Chronik 7 lesen, wo durch Salomo der Herr verheißt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Werken wegen, wendet euch zu mir, hatte der Herr gesagt, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wir haben also dadurch den Salomo, aber auch hier in unserem Buch Sacharja, haben wir herrliche Zusagen Gottes, dass er sich zu den Seinen stellt. Das war damals im Alten Testament so, das war im Neuen Testament so und das ist heute so. Er stellt sich zu denen und wir tun gut daran, dass wir, wenn wir nicht ignorieren, auch auf der großen Bühne, dass Weltmächte Israel nicht unterkriegen werden. Weltmächte werden Israel vielleicht so weit kriegen, dass sie sich in alle Welt zerstreuen. Aber der Herr hat's getan, er hat sie wieder zusammengebracht. Gott wird Israels Feinde richten. Gott wird es seinem Volk Israel gut gehen lassen. Das sind hier im Buch Sacharja, das sind konkrete, wörtlich zu nehmende Aussagen und Verheißungen, Prophezeiung Gottes. Und es ist gleichzeitig ein Prinzip, durch das Gott zu uns redet und das uns genauso angeht. Wenn er sagt, kehrt um zu mir, so werde ich mich zu euch kehren. Lasst uns auch auf die Reihenfolge achten. Ne? Kehrt ihr um zu mir, dann werde ich mich zu euch kehren. Wir denken ja manchmal, ja, wenn der Herr sich wieder meiner annimmt, wenn es mir wieder gut geht, wenn ich mich wieder richtig fühle, wenn dies und jenes und das andere sich wieder normalisiert hat oder in Ordnung gekommen ist oder wenn der Herr mir das schenkt oder mich so segnet, dann werde ich auch wieder mit ihm gehen. So funktioniert's nicht. Wendet ihr euch zu mir, das ist ein Glaubensschritt, und dann werde ich mich zu euch wenden. In unserem geistlichen Leben geht es immer um Glauben, nicht nur bei der Bekehrung, da auch, da geben wir, bringen wir unsere Sünden zu Jesus, vertrauen ihm, dass er uns vergibt und anschließend merken wir, dass er uns vergeben hat und wir sind neu geworden. Und in unserer Nachfolge ist es ähnlich, wenn wir stecken geblieben sind, wenn wir gestrauchelt sind, dann möchte er, dass wir uns zu ihm wenden und im Glauben die Sachen hinter uns lassen, die hinter uns gehören und uns nach vorne wenden und dann wird er sich auch zu uns wenden. Das ist ein Prinzip, wir sehen das Prinzip beim Gleichnis, das Jesus erzählt vom verlorenen Sohn, oder? Der wendet sich weg von seinem Vater, mit einer großen Beleidigung seinem Vater gegenüber, er wendet sich weg, verprasst sein Geld, endet bei den Schweinen und Der Vater läuft ihm nicht nach. Der Vater bleibt zu Hause. Er hält Ausschau. Er wartet, dass der Sohn zurückkommt. Aber er rennt ihm nicht nach ins ferne Land und bittet und bettelt. Und dann, als der Sohn sagt, was habe ich gemacht? Wie konnte ich? Und zurückkehrt, da läuft ihm der Vater entgegen und nimmt ihn an mit offenen Armen. Oder wir sehen das im Leben von Petrus, der gefallen ist, der verleugnet hat. Das, was wir dann als nächstes lesen, ist, dass Petrus rausläuft aus dem Hof des Hohenpriesters und bitterlich weint. Und das ist dieses Umkehren. Und der Herr kehrt sich wieder zu ihm. Wir lesen das nach der Auferstehung. Und wir sehen das in unserem Leben, in so vielen Leben von unseren Zeitgenossen und auch in unserem eigenen Leben. Wer sich dem Herrn wieder neu zuwendet, zu dem wendet sich der Herr. Gut, es war damals für Israel eine große Herausforderung. Die Feinde Israels, die Leute, die den Bau entmutigt hatten, die Israel bedroht hatten, die waren ja nicht weg, als Gott sagt, wendet euch zu mir. Die waren ja immer noch da. Und die wollten immer noch, dass der Tempel nicht weitergebaut wurde, sondern dass er brach liegen würde. Und auch die inneren Feinde Israels, die Gleichgültigkeit, die Selbstsucht, die mussten immer noch überwunden werden. Das war nicht von heute auf morgen mit einem Augenblinken weg, sondern die mussten überwunden werden. Ihr Verlangen nach ihrem eigenen Leben und ihre Müdigkeit dem Reich Gottes gegenüber. Wie funktioniert das? Wendet euch zu mir, dann wende ich mich zu euch. Wir kennen das. Wir selbst haben Feinde von außen. Das sind manchmal Menschen, das sind manchmal Umstände, das sind manchmal noch andere Dinge, die in unserem geistlichen Leben die Bremse anstoßen. Und wir haben auch Feinde von innen. Unsere Trägheit und unser Stolz, unsere Unversöhnlichkeit, unsere Müdigkeit, unsere falschen Prioritäten, die uns dann unser geistliches Leben einschlafen lassen. Wir haben Feinde von außen und von innen, so wie Israel damals es auch hatte. Und unser Glaube wird lahmgelegt. Wir haben den Glauben nicht verloren. Wir haben uns nicht vom Herrn abgesagt. Nur der Glaube ist staubtrocken. Und wie man so im Volksmund sagt, im christlichen Volksmund, er bringt uns nichts mehr. Und jetzt hat Gott durch eine Kabinenpredigt Mut gemacht und hat gesagt hier, es sieht nicht hoffnungslos aus. Durch Haggai hat er gesagt, seid stark, von diesem Tag an will ich segnen. Und durch den Zacharia hat er gesagt, kehrt um, so kehre ich mich genauso zu euch. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Wir wollen den Segen Gottes und wir möchten, dass er sich zu uns wendet, dass wir sein Angesicht wieder sehen, dass wir uns an seinem Angesicht sättigen, wie es in Psalmen heißt. Und da kommen uns manchmal solche Gedanken wie, oh, ich habe so oft versagt. Ich bin so oft gestolpert und gefallen. Ich lebe so lange Zeit schon in diesem geistlichen Loch. Ich möchte ja, dass er an erster Stelle ist. Aber wie soll ich das denn machen? Wie soll das denn gehen? Und mitten in Zacharias Visionen lesen wir die Antwort. Wie soll das denn gehen, dass Jesus wieder an erster Stelle ist? Und der Herr sagt hier, deine Anstrengung wird dich nicht weiterbringen. Da ist dieser Vers aus Jesaja 4, Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und darauf hatte sich Israel darauf eingelassen. Sie hatten dem Wort Haggais und dann später dem Wort Zacharias, sie haben vertraut. In Haggai 1, Vers 14 hatten wir gelesen, der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Schealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Obwohl der Feind noch außen war, um sie herum, obwohl sie die inneren Feinde noch überwinden mussten, die Versuchungen, die waren da, aber trotzdem, sie begaben sich an die Arbeit und der Herr spricht ihnen zu, nicht durch eure Kraft, nicht durch eure Macht, setzt eure Kraft ein, setzt eure Macht ein, aber dadurch wird nichts bewegt. Bewegt wird durch meinen Geist, der durch euch dann mächtig sein wird. Wenn wir irgendwo, irgendwie stehen geblieben sind in unserem geistlichen Leben mit dem Herrn, wenn wir irgendwo stecken geblieben sind, vielleicht durch eine Niederlage, vielleicht durch eine Dürrezeit, die zwar eigentlich irgendwo zu Ende ist, aber wir sind nicht mehr in Trab gekommen in der Nachfolge mit Jesus. Wenn unsere Erfahrungen uns zurufen wollen, hat keinen Zweck. Hast du schon so oft versucht? Wenn sich unser Herz zurücksehnt, irgendwie nach unseren eigenen Wegen, die uns manchmal eine Zeit lang gut gefallen haben. Und wenn die Versuchungen nach von außen und von innen zu schwer zu wiegen scheinen, dann lasst uns diesen Zuspruch Gottes an Israel ganz persönlich nehmen, nicht durch deine Kraft, nicht durch das, was du vermagst, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Wie wichtig, dass wir nicht im Fleisch, sondern im Geist leben. Wie wichtig, dass wir erfüllt sind von seinem Geist. Und das wird uns die Kraft geben, siegreich zu leben. Bevor wir jetzt noch was hören über die letzten Kapitel, möchte ich gerade mal dafür beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Herr, noch viel mehr als im Alten Testament. Herr, du hast uns versiegelt mit deinem Geist. Und ja, Herr, du möchtest uns erfüllen mit deinem Geist bis zum Überfüllen. Und so möchten wir beten, Herr, dass du unsere Herzen anrührst. Herr, ich möchte dich bitten für solche, die in Furcht leben, in Furcht vor äußeren Umständen, in Furcht vor Feinden von außen, von Nöten, die auf sie zukommen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du dich ihrer annimmst und dass du ihre Furcht vertreibst durch die Liebe, die du in ihnen anzündest. Liebe zu dir, Herr, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, sagt dein Wort. Und so möchten wir beten, Herr, für solche, die sich vor äußeren Feinden fürchten. Herr, egal was das für Dinge sind, im persönlichen Leben, in der Familie oder am Arbeitsplatz, Herr, oder diese ganze Corona-Geschichte oder was immer sonst sein mag. Herr, lass uns nicht in der Furcht leben, sondern lass uns in der Kraft deines Geistes geben. Du hast uns einen Geist gegeben, nicht der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Herr, wir möchten dich bitten für solche, die mit den inneren Feinden noch kämpfen, die mit dem Fleisch kämpfen, die mit ihren eigenen Wegen kämpfen, mit den Dingen, die ihnen lieb geworden sind, die aber ihre Liebe zu dir abtöten, die gleichgültig geworden sind. Und Herr, deren Herzen du heute Morgen angesprochen hast und wo du einfach Erinnerungen geweckt hast an die Vergangenheit, als sie mit dir auf dem Weg waren, Herr. Wie David sich erinnert, Herr, wie lieblich es war, als sie mit anderen zu dir hinzogen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen jeden Appetit nimmst nach den Feinden, die von innen kommen. Herr, jeden Appetit nimmst nach den Werken des Fleisches und ihnen diesen Durst gibst, von dem wir heute Morgen gesungen haben. Und von dem du sagst, Herr, du willst unseren Durst löschen. Herr, nimm du alle Wüsten aus unserem Herzen, aus unserem Leben raus und erquicke uns mit deinem lebendigen Wasser durch deinen Geist. Herr, und wir danken dir, dass es nicht auf unsere Bemühungen und unsere Kraft ankommt, sondern auf deinen Geist, Herr. Erfülle uns immer wieder neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Manche nennen das Buch des Jesaja, des Sachaja, auch die Offenbarung des Alten Testaments. Und wer die Kapitel 9 bis 14 liest, der kann so ein bisschen verstehen, warum das so ist. Und wenn wir jetzt einige Verse lesen, dann wird bei denen, bei dem einen oder anderen eine Erinnerung wach, die im letzten Jahr hier waren und mit uns durch die Offenbarung gegangen sind. Es hat jemand recherchiert und festgestellt, dass Sachaja mehr über die Person und das Wirken und die Herrlichkeit des Messias zu sagen hat, als all die 11 anderen kleinen Propheten zusammen. Also da steckt schon einiges drin in den letzten 6 Kapiteln. Einige der Verheißungen, die werden wir gemeinsam lesen. Und weil der Sachaja 500 Jahre vor dem Kommen Jesu gelebt und prophezeit hat, werden wir sehen, wie sich einige seiner Aussagen wortwörtlich, buchstäblich erfüllt haben. Und das gibt uns natürlich enormen Glaubensmut zu wissen, das, was noch unerfüllt ist, weil es das zweite Kommen Jesu betrifft, wird sich mit genau gleicher Buchstäblichkeit erfüllen wie die Verheißungen bisher. Sachaja 3, Vers 8, fangen wir damit an. Da heißt es, hör doch, Jeschua, du hoher Priester, du und die anderen Priester, die vor dir sitzen, ihr seid ein Zeichen, denn schon bald werde ich meinen Knecht, den Spross, auftreten lassen. In Kapitel 12 ist noch einmal von diesem Spross die Rede, der dann den Tempel aufbauen soll. Und auch in Jeremia 23, auch in Jesaja, aber in Vers aus Jeremia 23, Vers 5 wird das deutlich. Dieser Spross ist Jesus. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Sachaja prophezeit den kommenden Spross, den Gerechten. Ja, eine Prophezeiung auf den Messias, der den Tempel bauen wird. Und das lesen wir dann auch noch mal in Sachaja 6, Vers 13. Ja, er ist, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen, auf seinem Thron sitzen. Wer sitzt auf dem Thron? Das ist der König. Und wird herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Der König und der Priester. Wir erinnern uns an das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Wie heißt es in der letzten Strophe? König, Priester und Prophet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Als König und Priester ist Jesus angekündigt, prophezeit, wird er auf seinem Thron sitzen und herrschen. Einige Prophezeiungen vom Sachaja kennen wir. Zum Beispiel Kapitel 9, Vers 9, wo es heißt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, jetzt werden wir fast in die Vor-Osterzeit katapultiert. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Der Vers erfüllt sich in Matthäus 21 wortwörtlich. Und wir kennen den Bericht vom Einzug nach Jerusalem. Da wird Sachaja sogar zitiert. Und hier geht es darum, auch, dass er auf einem Esel kommt, dass er demütig ist, wird hier erwähnt in Sachaja 9, Vers 9. Was sagt Jesus zu uns? Er sagt, kommt und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sehen wir ja, wenn wir die Evangelien lesen, ist ja genau das Bild, was uns von Jesus gegeben wird. Sanftmütig und von Herzen demütig. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, sagte Sachaja. Aber der Jubel verstummt, und der Jubel in Jerusalem verstummte ja auch, als nämlich der Judas mit der Idee kam, Jesus zu verkaufen, Jesus zu verraten. Und das beschreibt der Sachaja 500 Jahre vorher. Wir lesen in Sacharja 11, Vers 12 und 13. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Ah, für so viel wurde der Herr verraten. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Wortwörtlich erfüllt sich das, als Judas Jesus für 30 Silberlinge verrät und das Geld anschließend in den Tempel wirft. Und die Pharisäer sammeln das Geld auf, sagen, können wir nicht für einen Tempel benutzen, das ist Blutgeld, das Geld, für das jemand verraten wurde und zum Tod hin. Aber wir geben das dem Töpfer und für einen Acker, wo wir dann die Fremdlinge beerdigen. Wortwörtlich erfüllt. Nachdem Judas Jesus verraten hat und bevor er das Geld in den Tempel warf, erfüllt Judas den Kaufvertrag und führt die Soldaten nach Gethsemane zu Jesus. Und da lesen wir in Sacharja 13 die Prophezeiung in Vers 7. Schwert erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Die Soldaten kamen mit Schwertern, wie hier erwähnt ist. Sie ergriffen Jesus, den Hirten, und später schlugen sie ihn, wie hier erwähnt ist. Jesu Jünger, die Schafe des guten Hirten, zerstreuen sich alle von ihm weg. Keiner blieb. Genauso, wie es hier vorausgesagt ist. Und dann prophezeit Sacharja sogar die Art und Weise, wie Jesus stirbt. Dass er nämlich gekreuzigt wird. Jesaja Kapitel 12, Vers 10. Dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. Und der Sacharja prophezeit hier gleich mehrere Dinge, die sich zu verschiedenen Zeiten erfüllt haben bzw. erfüllen werden. Jesus wurde durchbohrt, ist die Vorhersage seines Todes durch Kreuzigung. Gott wird Israel gnädig sein und sie erretten. Und Israel wird Jesus anschauen und zu ihm umkehren. Das sind Verse, deren Erfüllung wir in Römer 11 auch nochmal lesen. Ganz Israel wird gerettet werden, wenn sie Jesus erkennen werden. Dann noch die Prophezeiung in Sacharja 14, die Verse 3 bis 5 und Vers 9. Sind ermutigende Verse, erinnern uns vielleicht an das, was wir in der Offenbarung durchgenommen haben. Und das sind Verse, deren Erfüllung noch aussteht. Sacharja 14, 3 bis 5 und 9. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Assel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Jetzt springen wir zu Vers 9 noch. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Wunderbare Prophezeiungen über Jesus, über den Messias Israels, über den Retter, mit wortwörtlichen, buchstäblichen Erfüllungen. Teilweise haben sie sich erfüllt und teilweise werden sie sich erfüllen. Das sind so einige Höhepunkte aus dem zweiten Teil vom Sacharja-Buch. Haggais Teil der Kabinenpredigt war: Seid stark, von diesem Tag an will ich segnen. Sacharjas Teil der Kabinenpredigt war die Ermutigung: Am Ende siegt Gott. Durch seinen Geist soll es geschehen. Und dann fügt er hier die Prophezeiungen über das Kommen des Messias hinzu, über seinen Sieg, über seine Herrschaft in Herrlichkeit. Der Messias wird kommen. Was hat Israel damals so motiviert, ihre erschlafften Hände wieder zu nutzen und das Haus des Herrn zu bauen? Sicherlich auch das Wissen, Jesus kommt wieder. Jesus kommt, wir wollen sein Haus bauen. Wir wollen ihm einen Platz bereiten, wo er in unserer Mitte sein kann. Und das darf uns heute genauso motivieren. Auf der einen Seite, seid stark, haben wir letzten Sonntag gehört, seid stark, von diesem Tag an will ich segnen. Das motivierte Israel, das soll uns motivieren. Gottes Geist möchte durch uns wirken. Das hat Israel damals motiviert, das darf uns heute motivieren. Gottes Geist möchte uns erfüllen, möchte durch uns wirken und Gottes Werk tun. Und Jesus kommt wieder. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht wird es auch keiner von uns mehr erleben. Wir wissen es nicht, aber eben weil wir es nicht wissen, wollen wir uns ermutigen lassen, anzupacken in der Kraft seines Geistes und sein Werk auf Erden zu tun. Lasst uns unser Leben schmücken mit Gerechtigkeit, mit Heiligkeit durch Jesus. Lasst uns ihn bitten, dass er uns erfüllt mit seiner Herrlichkeit, damit wir seine Herrlichkeit hinaustragen und hinausstrahlen in die Welt. Lasst uns nochmal beten. Treuer Herr, wir möchten genau darum bitten. Lass uns nicht müde werden. Lass uns nicht mutlos werden. Und lass uns nicht auf uns blicken, als ob es von uns abhängen würde. Und doch, Herr, möchten wir dich bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, damit wir uns so in einem Maß dir hingeben, als ob es von uns abhängen würde. Herr, wir wollen dir dienen, wissend, dass unsere Kraft zu klein ist, aber auch wissend, dass deine Kraft Gewaltiges tun kann durch die, deren Herzen und deren Augen ungeteilt auf dich gerichtet sind. Herr, mögest du, wie damals in deinem Volk Israel, mögest du auch in unserer Mitte viele, viele solcher Herzen finden, die dir geweiht sind. Amen. Wenn wir jetzt wir haben ja nicht durchgelesen, aber wenn wir jetzt einiges über den Propheten Zacharja gehört haben, dann sind da durchaus Verbindungen, die uns zum Abendmahl hinleiten. Wir haben die Prophezeiungen gelesen, die mit dem Leidensweg Jesu zu tun haben. Wir haben gehört, dass er in Demut gekommen ist, reitend auf einem Esel. Wir haben vom Verrat des Retters für schmutzige 30 Silberlinge, einen Sklavenpreis. Da haben wir von gehört. Wir haben von der Gefangennahme gehört, von den Schlägen, die Jesus bekommen hat. Von seinem Alleingelassenwerden, als sich die ganze Herde von ihrem guten Hirten entfernt hat. Und wir haben von seinen durchbohrten Händen gelesen. Wahnsinnig, was der Prophet Zacharja uns alles gesagt hat. Und das war ja noch nicht mal alles, war nur ein Querschnitt. Wir wurden aber auch erinnert an die andere Seite. An sein Kommen als König aller Könige. Als derjenige, der gekommen ist in Stärke und Macht und kommen wird in Stärke und Macht. Um seine Feinde zu richten, um Frieden zu bringen, um das Reich seines Friedens aufzubauen, in dem wir, die Heiligen Gottes, mitherrschen werden und bei ihm sein werden. Und wer die Prophezeiungen verstanden hat, vor allen Dingen die Prophezeiungen über den leidenden Messias, über den leidenden Retter, und wer von uns das erfahren hat und hat gesagt, ja, durch seine Wunden bin ich heil geworden. Durch seine Wunden hat er mein Herz geheilt, hat er meine Schuld vergeben. Der ist jetzt eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Denn das Abendmahl erinnert uns daran, dass er in Demut gekommen ist. Dass er Schläge empfangen hat für uns. Dass er durchbohrt wurde für uns. Daran erinnert uns das Abendmahl. Das Brot an seinen Leib, der Saft an sein Blut. Wer das verstanden hat und angenommen hat, der gehört jetzt zu Jesus. Und zu denen, die lädt Jesus ein. Komm und schmecke, wie freundlich der Herr ist. Und das sind die, die einmal mit Jesus in der Herrlichkeit sein werden. Die Zacharja beschreibt mit, der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und wenn du das weißt und wenn du das glaubst und wenn du dich darauf freust, dann nimm gleich, wenn die Ordner durchgehen, wie immer während den letzten 2 Jahren machen wir so, dass die Ordner durch die Reihen geben, euch den Saft und das Brot nicht hinhalten, geben werden. Wenn ihr teilnehmen möchtet, haltet bitte einfach die Hand aus, die Ordner werden es in die Hand tun. Halt es dann bitte fest, bis jeder bekommen hat, so dass wir dann alle gemeinsam dran teilnehmen können. Wir werden jetzt bitte das Anbetungsteam kommen, dass die Ordner nach vorne kommen und nutzt die Zeit, um einfach in der Stille dich auf Jesus und das, was er getan hat, zu konzentrieren.